Herr, du bist unsere Zuflucht, für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden. Bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit? Wir haben heute das Thema, ob unser Leben bloß ein Zufallsprodukt ist. Blindlings lebe ich weiß nicht, ziellos wohin oder was ist das Ziel meines Lebens. Und da passt das so schön, was Paul Gerhardt in dem Lied von der güldenen Sonne gedichtet hat. Wir singen dieses Lied 346 und dort die Verse 1 und dann die Verse 4 und besonders 7 und 8. Im Vers 7, wo er so arg von der Todverfallenheit meines Lebens spricht, dass ich nur Staub und Asche bin. 346, 1, 4, 7 und 8. Wir wollen beten. Du, unser Herr, wir kommen an diesem Morgen zu dir mit allem, was uns erschreckt und auch Angst macht und belastet und was uns traurig macht. Und wir sind so froh, dass wir einfach bei dir abladen dürfen und dass du uns einen ganz neuen Blick gibst, wie wir neuen Mut und neue Lebensfreude bekommen. Wir haben deine Hilfe und deine Güte schon oft und vielfach erfahren. Und wir bitten dich jetzt, Herr, rede du mit jedem von uns. Du kennst, was wir brauchen. Du kennst auch das unausgesprochene Seufzen und die schweren Lasten. Aber wir freuen uns, dass du uns den Weg bahnst und dass jeder Tag von dir ein Geschenk ist, und wie mit dir sich alles lohnt und wie du uns frei machst und Aufgaben schenkst, in denen wir uns bewähren können. Herr, gib uns heute Augen für dein Tun, dass du uns ganz groß wirst mit deiner Güte und mit deiner Freundlichkeit. Und wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns belastet. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Amen. Jetzt freuen wir uns, Joachim Rieger heute in der Orgel und Jörg Günther, die musizieren Orgel und Trompete, ein Marsch von Telemann. Und nun wollen wir miteinander den Psalm 8 beten. Ihn einfach so miteinander lesen, in den ausgelegten Bibeln im Alten Testament, Seite 555. Ich vermute, Sie haben heute Morgen in den Spiegel geblickt, haben sich kritisch angesehen, sehe ich gut aus, bin ich hübsch oder wie steht's, richtig gekämmt. Aber Sie haben nicht dran gedacht, dass Gott an Ihrem Leib seine Herrlichkeit offenbaren will, so ist überschrieben, Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am Menschen, äußerlich und innerlich. Und wir lesen es miteinander laut von Vers 2 ab. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. In unserem Gesangbuch ist ein Lied eines Rechtsanwalts. Es sind erstaunlich viele Juristen im Gesangbuch immer vertreten. Dieser Johann Jakob Schütz ist nicht dieser berühmte Musiker Schütz, sondern war in Frankfurt Reichsrat, Rechtsanwalt, ein bedeutender Jurist seiner Zeit, aber gleichzeitig ein Mann, der ungeheuer viel Gemeinschaft über der Bibel gewirkt hat und geschaffen hat. Und er hat das schöne Lied uns geschenkt, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, 233. Wir singen die Verse 1 bis 3 und 5, 233. Ersten Mose 2. Es geht um die Frage, ist mein Leben Zufall oder gibt es da einen Plan? 1. Mose 2 von Vers 4 bis Vers 9 und dann noch den Vers 15. 1. Mose 2 von Vers 4, die zweite Hälfte. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete das Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Der Schöpfungsbericht ist so etwas wahnsinnig Nüchternes, was da in den Völkern sonst an Mythen rumspuckt, ist was ganz anderes. Paradiesesvorstellungen im Koran oder was, oder wir mit dem Schlemmermal und was da alles gibt und Milchseen im Paradies und so weiter. Nein, nein, was ganz anderes, ganz nüchtern. Eine Schöpfung und der Mensch drin und ein Garten. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und noch Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Ich muss Ihnen zuerst eine kleine Geschichte erzählen, die sich im Schwarzwald zugetragen hat. Da war ein neuer Dekan in sein Amt eingesetzt worden. Und das war ein moderner Mensch. Und er hat mit Eifer sich an seine Aufgabe gemacht und hat das Ziel gehabt: Ich muss doch endlich einmal den unheilvollen Graben schließen, der zwischen Naturwissenschaft und Glaube sich auftut und der so vielen Menschen ein Ärgernis darstellt. Und so zog er also wacker von Gemeinde zu Gemeinde und hat denen die ganzen Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft und der Evolutionstheorie und von Darwin erklärt. Und am Ende kam dann der Clou seines Vortrags in diesen Gemeindeversammlungen: Der Mensch stammt vom Affen ab. Das macht zwar nichts, aber ist so. Und dann einer dieser Schwarzwaldbauern, dann bloß ganz trocken, aber laut am Ende in die Versammlung hinein gesagt: Wenn ich den anguck, glaube ich gleich, dass er vom Affe abstammt. Sie wissen, wie das oft auch denkenden Menschen ein Problem ist. Ich glaube, es ist kein Abschnitt der Bibel so umstritten wie die Schöpfungsgeschichte. Und das macht vielen Menschen richtige Not. Aber ich denke, Affe hin, Affe her, es geht gar nicht um die Frage. Ich glaube, viel mehr bewegt ja die Menschen eine andere Frage. Wie ist das? Warum bin ich in dieses Leben gestellt? War das nur Zufall? Irgendwie? Meine Eltern haben mich schon gar nicht gewollt. Ich bin ein unerwünschtes Kind. Zufall, Laune, blindes Schicksal. Oder gibt's in meinem Leben einen Plan? Dann müsste ich ihn ja wissen. Und das ist die ganz ernsthafte Frage, die hinter der Schöpfungsgeschichte steht. Ist mein Leben nur vergleichbar einem Laub, jetzt im Herbstwind hin und her geweht, durch die Luft mal hierhin, dorthin geworfen, wie es der Zufall will? Warum lebe ich heute und hier und nicht vor 100 Jahren? Warum lebe ich in der Familie? Warum lebe ich in diesem Land? Warum trage ich diesen Körper? Warum bin ich mit diesen Mängeln und Fehlern behaftet? Warum bin ich so, wie ich bin? Oder gibt es da wirklich ein Ja Gottes? Nein, ist das, wie ist das immer so, wenn ich über die Straße fahre und sehe einen Igel, der überfahren wurde? Ist mein Leben anders als dieser Igel oder der Hase, der in der Nacht überfahren wurde? Ist mein Leben anders als das Tier? Drunten stehen schon in den Boxen auf dem Schlachthof die Rinder, die morgen geschlachtet werden. Ist mein Leben anders als diese Rinder? Vielleicht noch ein bisschen Schutz umgeben, aber was ist das? Was hat mein Leben denn überhaupt noch? Oder die Blumen, die blühen wunderschön. Ja, mein Leben mag schön sein, ich freue mich heute. Aber dann, in Kürze, werden sie verwelken, lassen sie den Kopf hängen und dann wirft man sie eben auf die Seite, Kompost. Mein Leben mehr, was steht denn über meinem Leben und was soll denn mein Leben sein? Ich finde das immer gut, wenn Leute ungeniert frech fragen. Auch hier in diesen Dingen, und die sagen: Ja, was ist denn los mit deiner Schöpfungsgeschichte? Kannst du mir erklären, wie das zusammenhängt? Ich habe oft gehört, wie Leute spöttisch gefragt haben. Und ich bin dankbar dafür, dann kann ich darauf antworten. Die haben gesagt: War denn da jemand dabei bei der Schöpfung, der Protokoll geführt hat? Nein, ganz bestimmt nicht. Es gab ja noch keinen Menschen. Ja, woher weiß man es dann? Weil es Gott seinem Knecht geoffenbart hat. Dieses erste Strophenverslein aus dem Lied Moses, das erinnert uns daran, dass Mose wohl der Mann war, dem Gott offenbart hat. Herr, du bist unsere Zuflucht, führ und für Eden die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er begriffen hat, weil er im Gegenüber mit Gott gelebt hat, dass sein Leben von Gott herkommt und von Gott her gesteuert und geführt wird. Und darum war es so wichtig. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, möchte ich immer wieder sagen, das Interessante an der Schöpfungsgeschichte ist, wie ganz trocken, sachlich, ohne jede Ausschmückung, bloß gesagt wird, und Gott nahm Erde und machte einen Menschen. Bums, fertig. Nichts dazu, nichts hineingelesen. Und das entzaubert unsere Welt. Normalerweise nehmen wir Menschen uns ganz arg wichtig. Und das ist so kennzeichnend. Der Mensch steht im Mittelpunkt der Weltbetrachtung. Der Mensch sieht sich selber sogar als den Mittelpunkt alles Geschehens. Und dort wird gesagt, du bist nur ein ganz kleines Stückchen geschaffene Welt. Aber ich will es jetzt am besten an den einzelnen Punkten mal zeigen. Zuerst möchte ich sagen, wir sind nicht die Macher. Wir sind nicht die Macher. Also jetzt nochmal prüfen Sie, wie das eigentlich ist mit den Bedenken und den kritischen Einwänden gegen die Schöpfungsgeschichte. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Und mir fällt auf, sind nicht all die Leute, die gegen die Schöpfungsgeschichte zu Felde ziehen, sagen, sie können das nicht glauben, Leute, die einfach zwangsläufig sehr stark an sich selber glauben müssen. Es geht ja durch die Weltgeschichte von den alten Pharaonen, über die römischen Imperatoren. Die haben nichts mehr über sich gebraucht. Sie waren die größte Entfaltung des Menschengeschlechts, die Diktatoren unserer Zeit, Hitler und Stalin. Aber der moderne Mensch überhaupt, der sagt, ich bin doch autonom, ich kann über mein Leben frei verfügen, ich will doch niemand über mir haben. Natürlich, ich möchte mein Leben selber bestimmen. Was gut und böse ist, da brauche ich keinen Schöpfer. Denn die biblische Schöpfungsgeschichte, die entzaubert uns. Und auf einmal ist nichts mehr da von unserer Größe und Macht, von unserem Selbstbewusstsein. In der Zeit der Aufklärung, das war ja auch eine erste Epoche, Zusammenhang mit der Französischen Revolution, wo der Mensch gesagt hat, ich mit meiner Vernunft kann alles unterscheiden, ich brauche keinen Gott mehr, Gott abgeschafft. Da war ein berühmter Literarkritiker, Theaterwissenschaftler, ein Freund Goethes, Herders, Wielands, ein ganz großer Geistesmann. Der hat in dieser Zeit der Aufklärung, wo jeder nur seinen Verstand gesehen hat und alles anzweifelte, was von Gott kam, hat diesen Vers gedichtet, den Sie hoffentlich alle auswendig können. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Das war Matthias Claudius. Ob ihn seine großen Geistesfreunde überhaupt begriffen haben. Er war ja immer so ein bisschen Außenseiter gewesen. Aber er hat das ganz bewusst gerne immer so einfach und so direkt gesagt. Und darum schämen Sie sich nie, wenn ein anderer über Sie lächelt und sagt, du hast eben noch deinen Kinderglauben. Sie stehen in guter Gemeinschaft da. Weil das den Menschen entzaubert mit seinen großen Möglichkeiten. Das macht demütig und bescheiden. Wir, die wir doch im Leben immer wieder auch merken, dass mein Leben ja das alles nicht kann. Ein merkwürdiger Gegensatz. Wir, die wir heute so große Hoffnungen auf den Menschen setzen, versagen im täglichen Leben. Gestern sagt man noch, ein erfolgreicher Ingenieur, die Probleme des Menschen sind die gleichen wie vor 3000 Jahren. Hat sich doch gar nichts verändert. Die menschlichen Probleme, der Kampf mit seinem bösen Herzen, mit seinem schwachen Willen. Wir nehmen heute den Mund so voll, als ob unsere Zeit nur ein bisschen anders wäre. Sie ist nur noch frecher, gottloser, noch kühn, noch selbstbewusster, noch egoistischer geworden. Und da muss man wieder an der Schöpfungsgeschichte lesen. Was bin ich denn? Was ist der Mensch? Vielleicht erleben Sie es gerade in einem schrecklichen Unfall mit irgendwo, wo Sie gerade hinkommen und da ein Mensch, der gerade vor Ihren Augen stirbt, oder Sie erleben es an einem schweren Pflegefall zu Hause. Ein sterbliches Wesen ist der Mensch, Staub und Asche. Wir verklären das ja gern bei den Beerdigungen mit vielen Blumen, aber Sie wissen doch genau, wie das erschütternd ist. Wir Menschen, wir stehen vor der Todesmacht, das hat der Paul Gerhardt so schlicht beschrieben. Wie schnell das geht, wenn das Lüftlein des Todes dreinbläst und dann ist gar nichts mehr da. Die Bibel macht es genauso. In der Apostelgeschichte 12 wird erzählt vom Herodes Agrippa, das war ein König in Israel und der hat sich mit seinem ganzen prunkvollen Ornat auf seinen Thron gesetzt und Sie wissen, wie die Herrschenden natürlich auch ein Selbstbewusstsein haben. Er hielt eine Rede und das Volk ist ja immer auch ein bisschen dumm. Und die haben dann begeistert gebrüllt, das ist Gottes Stimme, nicht eines Menschen Stimme. Und was passiert dann? Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, darum, dass er die Ehre nicht Gott gab und ward gefressen von den Würmern und gab den Geist auf. Die Bibel möchte uns nicht runterputzen. Also das dürfen Sie jetzt auch nicht denken. Es ist bloß nüchtern, wenn wir wissen, da sind wir. Wir will uns nicht runterputzen, auch wenn unsere Schwächen, unsere Ohnmacht gezeigt wird, sondern die Bibel tut das nur, um unsere wahre Würde zu zeigen. Was ist unsere wahre Würde, die wir haben? Was ist das Menschenwürde? Der eine sagt, dass man arbeiten kann. Stimmt doch nicht, ein Rentner hat auch noch Würde. Und der Kranke hat auch noch Würde. Was ist die Würde? Von der Leistung hängt es doch nicht ab. Hängt auch nicht von meiner Schönheit ab. Hängt auch nicht von meinem vollkommenen Körperbau ab. Nicht bloß Bodybuilding-Leute, sind wertvolle Menschen. Woher habe ich meine Würde? Dass Gott dich gewollt hat und dass Gott dich geschaffen hat. Wir können mit niemand drüber streiten, weil das ein Glaubenssatz ist. Bis hin zum Embryo Mutterleib. Gott hat den Menschen gebildet nach seinem Bilde. Und mein Leben hat diese ganz wunderbare Würde bis in die letzten Todesstunden hinein. Solange ich lebe, bin ich ein Geschöpf Gottes und Gott hat einen Plan mit mir und er will etwas machen. Ich sage das immer so gern den jungen Leuten, wenn die in ihren Krisen sind, die 15- und die 16-Jährigen und dann vielleicht tragen sie noch schlechte Zeugnisse nach Hause. Ich sage immer wieder, nicht der Lehrer bestimmt über dein Leben. Nicht mal deine Eltern können sagen, wie viel du wert bist. Allein Gott, der ewige Herr, sagt, dass du ihm wertvoll und wichtig bist. Schlag die Bibel auf, lies die Liebesworte Gottes. Und freue dich als ein junger Mensch dran, Gott hat mich gewollt, Gott will aus meinem Leben etwas Wunderbares machen, auch wenn ich ein Versager bin in den Augen der Leute. Das macht gar nichts aus, weil Gott größer ist als das, was Menschen meinen. Und Gott spricht in meinem Leben sein Wort und er geht mit mir und für ihn gibt es nur unbegrenzte Möglichkeiten. Jetzt ein zweiter Punkt, woher nehmen wir die Lebenskraft? Wir merken das ja immer wieder, wie wir für dieses Leben eigentlich schlecht zugerüstet sind. Schon die Kinder tun schwer, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Wir sind psychisch überfordert und körperlich überfordert. Und wenn dann manche gar noch eine sehr schwere Lebensführung haben oder eine komplizierte Umgebung, dann klicken sie aus, die schaffen das nicht mehr. Der Mensch hat durch seine physische Schöpfung, so wie wir geschaffen sind, sicher für all die schwierigen Dinge keine Kraft. Und das geht durchs Berufsleben, dass Sie immer wieder merken, ich schaffe das nicht mehr. Sie können sich eine Zeit lang noch mit ein paar Pillen über die Runden schleppen, sagen, da lebe ich wieder ein bisschen auf. Sie können sich aufmöbeln und mit ein paar Drogen und so. Woher nimmt der Mensch seine Lebenskraft? Da steht ja was Wunderbares drin, dass Gott seinen Atem in diesen Erdkloß hineinhaucht. Ich glaube, das Bild ist viel zu schön, dass man gar nicht fertig wird, um es zu beschreiben. Wir sind wirklich so ein bisschen zerbrechlich Staub und Asche. Aber wenn der ewige Gott in Ihr Leben hineinhaucht, haben Sie es mal erlebt? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das Geheimnis meines Lebens. Wir tragen von Natur noch ein bisschen etwas von dieser Herrlichkeit Gottes in uns, dass wir fröhlich ins Leben hineingehen, mit dem Schweren fertig werden. Aber wenn Sie nicht dauernd an diesen Lebensatem Gottes angeschlossen sind, dann geht Ihnen die Puste aus. Das wundert mich überhaupt nicht. Das geht ganz schnell. Michelangelo hat das in einem Bild gemalt, das Sie auch alle kennen. Ich habe das eigentlich nicht so gern, wenn man Gott Vater malt, aber bei Michelangelo, dem sei es verziehen. Dieses herrliche Bild, wo der Adam da liegt und mit dem Finger bloß Gott berührt. Und das ist jetzt ganz wichtig. Wir Menschen können unser Wesen nicht bestimmen aus der Evolution von den Tieren. Vielleicht wird das die Zukunft der Menschheit sein, dass unsere Gesellschaft ihre Ethik, ihre Verhaltensnormen aus dem Tierreich nimmt. Da herrscht nur der Stärkste. Und der Schwächste wird in die Wand gedrückt und die werden ausgesetzt, die Schwachen, und nur der überlebt. Ich weiß nicht, ich kann auch mein Leben von den Sternen ableiten. Das waren auch viele zu biblischen Zeiten. Ich kann mein Leben von der Gesellschaft, von der Umwelt her deuten. Ich bin ein Produkt der Umwelt. Oder Sie können Ihr Leben deuten aus dem Gegenüber zum lebendigen Gott. Und jetzt muss man eigentlich fragen, sagen Sie, ist das möglich, dass Menschen das können ohne Gott leben? Ich kann mir es nicht mehr vorstellen. Ohne seinen Zuspruch, ohne seinen Schutz, ohne die Hoffnung, die er mir schenkt. Ich kann mir es nicht vorstellen. In den Ängsten meines Lebens, wie soll ich überhaupt mit all dem fertig werden, wenn ich nicht das weiß, Gott hat alles unter seiner Kontrolle und er hat mein Leben geplant und er wird auch meine Todesstunde ordnen, so wie es richtig ist. Ich bin doch nicht ein Teil der Natur. Was ist das heute für ein verrücktes Denken? Was für eine Natur? Was ist denn Natur? Die Natur hat in sich gar keine Kraft, obwohl wir schon überwältigt sind von der Schönheit, die wir sehen in den Blüten und Pflanzen. Aber biblisch wird gesagt, das ist nicht die Kraft, von der wir leben. Der Mensch lebt vom Wort Gottes her, von dem Gegenüber mit dem lebendigen Gott. Und das richtet ihn auf bis in die leiblichen Dinge. Das gibt mir die Kraft, um diese Welt zu beherrschen, auch für meine Kulturarbeit, auch für meine Berufsarbeit, auch für das, was ich schaffen muss, weil ich den Lebensatem von ihm beziehe und von ihm habe. Im Alten Testament, im Jesaja 40, steht das schöne Wort, wie Israel zu Gott so geklagt hat, mein Weg ist dem Herrn verborgen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Und Gott hat mich sicher vergessen, hat mich abgeschrieben. Weißt du es nicht, der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, heißt es mir, der dich geschaffen hat. Und das ist so ein großer Lebenszuspruch. Sie müssen sich einmal entscheiden, wo Sie Ihre Lebensanschauung hernehmen. Aus der Gottlosigkeit unserer Tage oder aus dem Evangelium. Und das ist eine frohe Botschaft. Und dann sagt Gott zu diesem Menschen, du, in einer ganz vertrauten Beziehung, und Sie dürfen zu diesem ewigen, mächtigen Gott, der weiter und größer ist als das ganze Weltall, das man bis jetzt erforscht hat, dürfen Sie du sagen, Vater, und sich in seine Arme schließen lassen. Noch ein letzter Gedanke. Wir bleiben erdgebunden. Ich habe manche Betrachtungen gelesen zu diesem Abschnitt und da wird dann immer geraten, man sollte heute der Gemeinde eine Lektion halten, dass sie nur noch Stromsparlampen im Gemeindehaus verwenden und den Müll fleißig sortieren. Jetzt, wenn ich Sie so ansehe, glaube ich, Sie sortieren alle den Müll gut. Wenn einer nicht da ist, kommen Sie nachher zu mir, ich halte Ihnen noch eine Standpauke. Denn das ist selbstverständlich. Meine Großmutter hat schon gesagt, man soll das Licht immer ausknipsen. Meine Großmutter hat schon immer gesagt, man soll nichts umkommen lassen in der Küche. Und das hat sie schon von ihrer Großmutter gehabt. Das war Christen immer wichtig, dass man sparsam lädt, schon in Württemberg. Und dass man alles wieder verwertet. Und ich bin so glücklich, dass auf dem Tetrapack draufsteht, erst voll, dann wertvoll. Und das Wertvollste ist meine leere Packung, die ich in den gelben Sack werfe. Also ich glaube nicht, dass es um diese Erdverbundenheit der Bewahrung geht. Das ist selbstverständlich. Da wollen wir gar nicht drüber spotten. Ist doch klar. Wir sind doch dankbar. Was sinnvoll ist, wann es was wert ist. Der Missbrauch heute geschieht ja hinter dieser Decke, dass der Mensch, und wenn er noch so ökologisch sauber lebt, diese geschaffene Welt benutzt und sie vergottet, einen Götzen draus macht. Ob er sie Natur nennt, betet er sie an und nach dem lebt er und das ist ein Heiligtum. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in der Kirche auf einmal das Gleiche lehren. Natürlich wollen wir die Umwelt, das ist doch klar, das steht doch hier, dass wir sie bewahren und dass wir sorgsam umgehen, dass wir unsere Kräfte ein- und was, verantwortungsbewusst.
Nein, um was geht's denn? Der Mensch nimmt diese geschaffene Welt und spielt sie mit Gott aus und sagt, ich halte mich nur an das, was ich in die Hand nehmen kann. Das Sichtbare, dabei ist das Sichtbare doch alles so vergänglich. Dabei ist das Sichtbare doch gerade ein Beweis der Macht des ewigen Gottes, des unsichtbaren Gottes. Diese Welt kann doch mich nicht da aufhalten. Und dann dürfen wir nie vergessen, dass wir doch da nicht mehr stehen, wo die Schöpfungsgeschichte steht. Inzwischen ist doch eine Katastrophe passiert, dass der Mensch und wir alle mit ihm, mit diesem ersten Menschen, doch alle gewollt haben, zu neuen Dingen aufzubrechen und mehr von der Welt zu fassen. Und wo sind wir hingekommen? Die alten Chaosmächte, die Verderbensmächte sind doch wieder eingebrochen. Wir leben doch in einer unheimlichen Welt. Und das überrascht mich heute, dass man das gar nicht mehr sieht. Da spricht man vom Naturfrieden und sieht nicht, dass die ganze Schöpfung mit hineingerissen ist in den tiefen Sündenfall. Und es ist unheimlich, wie das Sterben umgeht und das Leiden und das Seufzen der Natur. Und darum dürfen Christen noch ein bisschen mehr sagen, wir sind erdverbunden. Ja, wir sagen auch Ja zu unserem Körper, der vergänglich ist. Und wir schämen uns der Falten nicht und der grauen Haare schämen wir uns nicht. Und vom Altwerden schämen wir uns nicht. Das hat Gott so gewollt. Aber ich freue mich, dass ich in dieser Welt, in der so oft der Teufel und die bösen Mächte triumphieren, wo man oft Angst hat, wie kann man in der Welt noch leben? Wir werden nachher wieder unsere Kandidaten treffen, die da ein Wort sagen, wo sie hinausgehen, in welche Katastrophennöte die oft hineingehen. Unter der Königsherrschaft Jesu. Und jetzt dürfen sie bauen und bewahren. Und nichts ist vergeblich, was sie wirken, weil der auferstandene Jesus mit ihnen geht. Das muss man auch zur Schöpfungsgeschichte sagen. Und das ist noch viel, viel mehr, als nur, dass man Müll sortiert. Dass wir heute in einer Welt, wo Menschen zugrunde gehen und keinen Lebenssinn mehr sehen, wo die Gottlosigkeit vormarschiert, wo wir das Reich Gottes ausbreiten, Menschen zu Jesus führen und in der Kraft des Heiligen Geistes seinen Namen bekennen, dazu sendet er uns. Und Sie dürfen wissen, dass Sie dazu gesandt sind. Erdverbundene Leute, Leute, aus denen man spürt, sie sind nur Staub und Asche, die aber vom König aller Könige und vom Herrn aller Herren einen herrlichen Auftrag haben, seine Königsherrschaft in dieser Welt der Sünde und des Todes auszubreiten. Der Herr segne Sie. Amen. Und nun singen wir, alles ist an Gottes Segen. Und dann werden uns die Kandidaten grüßen, 300, 1 und 2 und 5 und 6, die ersten beiden und die beiden letzten Verse.
Herrlich, diese Klänge uns hier nach vorne zu treiben und uns die Gelegenheit zu geben, dass sich erneut eine kleine Gruppe von denen, die sich im Laufe des Jahres vorbereiten, das zu tun, was Jesus ein großes Anliegen ist. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es ist die Möglichkeit gegeben, gerade solchen Menschen die gute Nachricht, von der wir heute Morgen gehört haben, weiterzugeben. Und das in der Weise, dass sich Leute bereit erklären, mit ihren Berufen, mit ihren Fähigkeiten, die sie gelernt haben, diese Fähigkeiten Gott zu weihen und sich dann einsetzen zu lassen in der Welt. Wir haben 20 Leute vorbereitet, Kandidaten vorbereitet, 6 Ehepaare, 7 stramme Männer und eine mutige Frau. Es ist ganz besonders mir eine große Freude, weil so oft die Frauen uns Männern den Rang ablaufen und den Schneid wegnehmen. Und diesmal haben wir wirklich da diese Männer. Sind nicht alle da, ein Ehepaar, Arztehepaar sind schon abgereist, die werden dann später in den Tschad gehen, aber die mussten schon wieder nach Hause, hoch in den Norden. Und 2 junge Männer haben sich noch vorbereiten lassen, ab Freitag für den nächsten Monat in einer Kurzbibelschule für diesen Einsatz. Aber jetzt stellen sich unsere Leute vor, die noch hier bei uns sind. Wir waren in Eidlingen, haben eine Woche uns innerlich und äußerlich für alles vorbereitet, was dann auf diese guten Kandidaten zukommt.
Ja, mein Name ist Michael Röhl. Ich komme aus Köln, das heißt, wir kommen aus Köln. Ich bin verheiratet und wir haben 2 Kinder. Und ich bin Biologe von der Ausbildung mit Umweltschutz als Zusatzqualifikation. Und ich werde nach Jakarta, Indonesien, an der Uni da als Dozent tätig sein im Bereich Umweltschutz. Und ich denke, das ist für mich nicht eine Sache, die ich so von immer gemacht habe, sondern ich denke, das ist eine Sache, die, wo ich meine Motivation aus Gott hernehme. Und dieser Vers, wohl dem Menschen, dessen Stärke der Gott ist und der von Herzen und ihm von Herzen nachwandelt. Das ist eigentlich die Motivation für uns. Ja.
Monika Röhl, unsere Kinder, Deborah ist 4 Jahre und die Miriam ist 2 Jahre. Ja, und wir haben jetzt die Woche gehört, dass Jesus derjenige ist, der geht und er möchte uns mitnehmen und wir möchten ihm nach Indonesien folgen.
Andrea Schick, Mathematikerin. Ich bin aus Weinsberg und bin seit dem Studium hier in Stuttgart in der Gemeinde, in der Hofgemeinde. Und mein Verlobter, der Hans-Jörg Kehnl, arbeitet seit einem Jahr, seit November in Zaire mit CFI. Und ich werde dann im Januar ausreisen, um ihn zu besuchen.
Ich freue mich schon drauf und wir gratulieren. Die war immer so still da drin gesessen im Gottesdienst. Schön.
Die Motivation ist klar.
Ich bin der Marc Schimpf. Ich komme von Weil im Schönbuch. Das liegt also am Rande des Schönbuches. Ich bin gelernter Zimmermann und werde nach meiner Bibelschule in England als Vorbereitung im Frühjahr ausreisen. Nach Zaire oder Uganda, das ist nicht ganz sicher. Das ist auch ein Gebetsanliegen, dass mich dort Gott das dorthin gesandt wird, wo meine Fähigkeiten gebraucht werden. Das ist ganz wichtig.
Peter Fischer, ich bin aus Bayreuth und wenn ich im Februar nach Israel gehe, habe ich eine Ausbildung als Klavier- und Cembalo-Bauer hinter mir. Und ja, meine Motivation ist, meine Fähigkeiten, meine Gaben für andere einzusetzen.
Karin Jenny, ich bin in Kiel aufgewachsen. Mein Mann Andreas Jenny kommt aus Freiburg und ist dort aufgewachsen.
Und meine Frau ist Ernährungswissenschaftlerin und ich bin Agraringenieur.
Und wir würden gerne nach Nepal gehen, das ist noch nicht ganz sicher.
Ja, und dort, wenn wir nach Nepal gehen, dann wollten wir gerne uns in einem dörflichen Gesundheitsprojekt beteiligen im Bereich Landwirtschaft und Ernährung.
Ja, und dabei ist es uns ganz wichtig, durch unsere praktische Arbeit unsere Liebe zu zeigen, Gottes Liebe zu zeigen und den nepalischen Christen, diese nepalischen Christen zu stärken in ihrem Glauben.
Mein Name ist Bernd Lutz. Ich habe in den letzten 2 Jahren in der Nähe von Reutlingen gewohnt. Ich bin verheiratet mit der Anni und bin Bauingenieur. Bei uns ist es noch nicht ganz sicher, welches Land irgendwo in Afrika wird es sein, voraussichtlich. Und wir freuen uns einfach, dass Gott uns gebrauchen will mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Glaube, einfach uns, so wie wir sind, und dass er uns auch prägen und verändern will. Ja, sind wir ganz froh.
Ich bin Anni Lutz, die Frau dazu, und komme eigentlich ursprünglich aus dem Nordschwarzwald, wie der Bernd auch. Ich bin Krankenschwester und Hebamme von Beruf und möchte einfach auch da meine Fähigkeiten einsetzen.
Ja, ich bin der Peter Peters, komme aus Siegburg bei Bonn, bin 19 Jahre alt, habe meine Ausbildung als Kfz-Mechaniker jetzt abgeschlossen und werde im Januar auf eine Bibelschule gehen bis März und dann voraussichtlich aus Liebe zu Gott und aus Liebe auch zum Land nach Afrika gehen, Zaire oder Uganda.
So, ich bin Viktor Bergelsow, ich komme auch aus Siegburg. Ich habe die Ausbildung als Holzmechaniker abgeschlossen und ich gehe im April nach Brasilien. Davor mache ich noch kurz Bibelschule, halbes Jahr. Ja, und ich bin froh, dass Gott mir es auch möglich gemacht hat und auch aufs Herz gelegt hat, dass ich ja das machen kann.
Ja, mein Name ist Volker Graller. Ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, bin dann noch weiter nach Stuttgart, also nach Freiburg gezogen. Dort habe ich meine Frau kennengelernt. Ich bin von Beruf Krankenpfleger und Religionslehrer und wir werden nächstes Jahr nach Nordkenia gehen, dort ein Dorfgesundheitsprojekt machen. Ja, und meine Motivation oder mein Ziel, was im Epheserbrief heißt, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, dass wir als Christen einfach dieses Licht in diese Welt hineintragen.
Ich bin die Frau von Volker, ich bin Erzieherin und ich hoffe einfach, dass ich in Nordkenia mit den Kindern was aufbauen kann.
Gabriel Stengle, ich komme aus Bernstadt in der Nähe von Ulm. Von Beruf bin ich Feinmechaniker und ich werde Anfang Dezember nach Jordanien gehen und dort in der Berufsausbildung mit gehörlosen Jugendlichen arbeiten. Zu meiner Motivation, ich möchte gern mit Kindern arbeiten und ich war 1,5 Jahre lang mit dem Schiff von OM auf der Doulos unterwegs in der arabischen Welt und da habe ich ein Anliegen für die arabische Welt, vor allem für die Moslems gekriegt. Und ich glaube, in der Zeit möchte ich ja Gottes Liebe den Kindern weitergeben.
Damaris, Joachim und Deborah Ficke, also Sie müssen sich die anderen vorstellen. Wir wollen als Familie, wenn Gott uns die Tür auftut, nach Äthiopien gehen. Wir sollen da Bibelschulen bauen und ein Gemeindehaus. Mein Mann ist Bauingenieur. Und unsere Motivation ist einfach die, dass wir denken, Gott soll unsere Gaben einsetzen, wo er sie gebrauchen kann, ob das hier ist oder in Äthiopien. Ich denke, er soll uns einfach gebrauchen.
Wir wollen für die Lieben beten und überhaupt miteinander beten. Kommt ihr bitte weiter wieder nach vorne, so von der Wand weg, dass wir... Kommt hier rüber. Herr, das bewegt uns. Es bewegt uns, dass Menschen nicht nur bereit sind zu gehen, sondern dass da andere sind, die rufen, kommt rüber und helft uns. Und dass dieser Ruf gehört wird, wie einst so auch heute. Und dass sich Menschen bereit erklären, alle Strapazen auf sich zu nehmen, Unsicherheiten, die doch alle nur Schwierigkeiten aus menschlicher Sicht sind. Wir wissen, dass du, der Herr, über sie wachst. Und darum befehlen wir sie dir in deine gute und gütige Hand. Bereite sie vor, noch in der weiteren Ausbildung, Vorbereitung. Und dann danken wir dir jetzt schon für die Frucht, die geschehen wird durch diese deine Boten an den verschiedensten Stellen dieser Welt. Wir loben dich und preisen dich und geben dir die Ehre.
Und wir danken dir, dass du auch für jeden von uns Aufgaben hast. Egal wo, da wo du uns hingestellt hast, dass wir in deinem Namen und in deiner Kraft Großes wirken für dich. Herr, wir erschrecken immer wieder, wenn wir uns selber betrachten, aber wir wissen, dass es lauter Gnadengaben sind, Geschenke von dir. Wenn du in unserem schwachen, fehlsamen, sündigen Leib Frucht wirkst. Und da bitten wir dich jetzt auch für die Verpflichtungen, in denen wir stehen, für unsere Familien, für unsere Freundeskreise, Berufsaufgaben. Wir bitten dich aber ganz besonders auch für die alten Menschen, dass du sie auf ihrem Leidensweg ganz besonders segnest und auch zum Segen setzt. Wir bitten dich für die jungen Leute, dass sie begreifen, wie ihr Leben nur von dir her seinen Sinn bekommt. Und gib doch, dass in unserem Volk noch einmal Menschen dich erkennen, dass viele aufwachen, zur Besinnung kommen. Und gebrauche auch unseren Zeugendienst dazu. Lass es geschehen, dass wir in der kommenden Woche manche ansprechen können und dass das Wort, das wir von dir weitersagen, auf einen fruchtbaren Boden fällt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Augenblick Platz. Wir haben jetzt im Anschluss unser Newcomer-Treff. Es sind ja immer wieder Freunde neu dazugestoßen. Sie sind zufällig im Gottesdienst. Das sind so ein paar, da kann man sich einfach unterhalten, völlig unverbindlich. Das ist drüben jetzt in dem Gebäude Nummer 14. Sie können sich nachher im Hof einfach treffen und dann geht man dahin. Da kann man so ein bisschen noch zusammensitzen, auch hören über die Gemeinde. Vielleicht interessiert Sie es ein wenig, was so alles in der Gemeinde da ist. Wir laden Sie ein und bitten Sie, daran teilzunehmen, alle, die in den letzten Monaten neu zu unserer Gemeinde gestoßen sind. Notizenzettel liegen auf, auch hinten noch. Hinten liegen auch die Einladungszettel zum Abendgottesdienst am 29. auf, dass Sie sie mitnehmen. Sind noch wo Plakate, Joachim? Sind hinten auf dem Simsen noch Plakate? Sie wissen, dass ich immer gerne auch erzähle im Gottesdienst, in den Predigten. Ich habe Ihnen immer wieder gerne erzählt aus den Tagen der Mission. Es war ja immer so, das war ein Unternehmen des großen Glaubens. Ich habe da ein Buch zusammengestellt, das ist ziemlich dick geworden mit 340 Seiten, jenseits der endlosen Meere mit 50 Kapiteln von den großen Wundern Gottes in der Weltmission. Und das ist drüben am Büchertisch zu haben. Dann unser Opfer heute. Ich bin Ihnen so dankbar, dass wir in der Gemeinde das tun können. Immer nur unsere Kollekten geben für andere Zwecke, nicht für unsere eigene Gemeinde. Wie das geht, das staune ich immer wieder selbst. Das ist ein Glaubensschritt gewesen, der mir irgendwo als Gelübde vor Gott wichtig war. Und ich bin so dankbar, der Kirchengemeinderat hat es anfangs sofort bejaht und Gott hat uns reich gesegnet. Und wir geben heute unsere Kollekte, das, was Sie einlegen, für den Dienst dieser Mitarbeiter, die hinausgehen. Und ich darf Sie bitten, für Sie zu beten. Es gibt viele Anfechtungen, Nöte und Schwierigkeiten. Und in der Hölle ist oft Großalarm, wenn jemand im Namen Jesu hinauszieht. Aber nur, wenn Beter dahinter stehen, kann man so etwas wagen. Wer die Arbeit nicht kennt, da liegt hinten auch das Blatt aus, christliche Fachkräfte, wo die zurzeit draußen Arbeitenden alle vermerkt sind, alle, die mit einem Dreijahresvertrag draußen sind. Und nun will der Herr seinen Segen auf Sie legen. Das ist so groß, dass er mit Ihnen geht, dass er seine Hand auf sie legt, dass sie nie allein sind und dass er sie reich beschenkt. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.